Der Friede Gottes sei mit uns allen. Wie gesagt, kommen jetzt 6 Mini-Predigten zum Thema Ewigkeit. Und ich habe am Anfang ja schon gesagt, wir schlagen den Bogen heute vom Beginn des Lebens durch die Taufe eher zum Ende des Lebens. Aber in der ersten Predigt möchte ich mitten im Leben einen kurzen Stopp machen. Und diese Predigt besteht eigentlich nur aus einer Frage und einer Antwort. Frage: Wie bereitet sich eigentlich ein Gänseblümchen auf die Ewigkeit vor? Die Antwort: Indem es blüht. Jetzt könnte man eigentlich Amen sagen, aber ich muss das natürlich noch ein bisschen erklären, dass sich hier auch keiner veräppelt vorkommt. Denn ich bin der Meinung, bevor wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, sollten wir einen kleinen Blick auf unser Leben vor dieser Ewigkeit werfen. Natürlich sind wir Menschen mehr als ein Gänseblümchen. Obwohl, ja, vielleicht auch wieder nicht. Denn im Jesaja oder in den Psalmen heißt es, der Mensch ist in seinem Leben wie Gras und wie die Blume des Feldes. Und wenn der Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da. Auch wenn das Leben so vergänglich ist, kann doch einiges in unserem Leben blühen, worüber wir uns und vielleicht auch andere sich freuen können. Denn das Leben ist doch nicht nur Last. Es geht doch um die Frage, wie wohl ich mich selber in meinem eigenen Leben fühle. Denn das glaube ich, dass Gott will, dass wir uns in unserem Leben getragen und auch wohlfühlen. Auch und gerade dann in stürmischen Zeiten. Eine Voraussetzung ist sicherlich der Glaube, das Vertrauen auf Gott, der mein ganzes Leben durchdringt und eben nicht wie Öl nur oben auf der Oberfläche schwimmt. Ein kluger Mensch hat einmal gesagt, und den Satz finde ich interessant, da könnte man eigentlich eine eigene Predigt drüber machen, dass aus dem Frieden mit Gott die Freundschaft mit sich selbst erwächst. Dass aus dem Frieden mit Gott die Freundschaft mit sich selbst erwächst. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich finde, da kann man ein bisschen drüber nachdenken. Und diese Freundschaft zu sich selbst, wenn man sie denn hat, sollte man doch auch spüren. Im Alltag, in allen Lebensbereichen. Das merkt man vielleicht ganz praktisch, wenn man zum Beispiel eine Wohnung betritt. Wie es dort ausschaut. Oder wie sich da jemand kleidet. In solchen kleinen Dingen merkt man, was bin ich mir wert? Was ist mir der Alltag wert? Und es kann doch nicht schaden, bevor man sich mit der Ewigkeit beschäftigt, sich erst einmal darüber Gedanken zu machen, wie das Leben hier schön werden kann. Und ich würde sogar so weit gehen und einem traurigen Menschen auch mal sagen, jetzt nicht mehr so viel grübeln, sondern verleihe deinen traurigen, dunklen Dingen, die dich gerade belasten, gib diesen Dingen doch mal einen hellen Glanz. Kauf dir doch mal was Schönes anzuziehen. Oder verändere mal was in deiner Wohnung, dass wenn du heimkommst, du dich daran freust. Oder gönn dir mal was Gutes. Oder hab den Mut, schwierige Dinge auch mal mit jemand zu besprechen. Das habe ich mit Blühen gemeint. Denn ich bin mir sicher, Gott will, dass wir uns an unserem Leben freuen, wie man sich an Blumen freuen kann. Und lassen Sie sich's von jeder Blume, auch von einem Gänseblümchen, lassen Sie sich da immer wieder dran erinnern. Denn ich bin fest davon überzeugt, mit Gott kann man nicht nur besser sterben, sondern auch besser leben. Amen. Keine Angst, die Länge der einzelnen Predigten sind unterschiedlich lang. Aber wenn wir gerade bei Blümchen sind, habe ich Ich habe in einer meiner letzten Predigten ja eine kleine Tradition gestartet, dass ich immer jemanden Danke sagen will, so zum Thema Wertschätzung. Das ist eine ganz besondere, echte Blume, die aber so behandelt ist, dass sie ein Jahr hält. Und ich möchte heute jemanden, den ich mir überlegt habe, oder Heidi und ich, wir uns das überlegt haben, Danke sagen. Das denken manche wie die Jünger, bin ich's. Ja. Aber ich weiß, dass diejenige, die das betrifft, das eigentlich gar nicht will. Aber ich habe gedacht, sie hat so viel hier in der Gemeinde schon gemacht, macht im Kaffee anders was und jetzt diese schöne Plakatwand im Gemeindehaus, jetzt wird sie schon ganz unruhig. Nämlich die Ilona, schüttelt mit dem Kopf, aber du kommst jetzt einfach nicht drum herum. Es gibt auch nicht nach jeder Predigt ein Geschenk. Zweite Predigt. Über einen Geschäftsmann las ich einmal Folgendes. Dieser Mann hatte einen Druckereibetrieb und er bekam Mitte 60 Krebs. Er wusste, so war seine Diagnose, dass er bald sterben müsste. Aber bevor es soweit war, wollte er sein Lebenshaus noch aufräumen und alles in Ordnung bringen. Er hat Briefe geschrieben, Anrufe getätigt, Menschen zu sich eingeladen, Freunde, Angehörige, Geschäftspartner, Kunden und so weiter. Und er besprach mit jedem Einzelnen, wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann verzeiht mir. Wenn es einmal Streit gegeben hat, dann ist das längst vergessen und verziehen. Wenn ich jemanden betrübt habe, dann war das nicht meine Absicht. Und wenn ich mich über jemanden geärgert habe, dann ist das längst vergeben. Und zum Schluss sagte er zusammenfassend, nachdem er das alles angesprochen hatte, jetzt geht's mir gut. Und ich bin ehrlich, sagt dieser Geschäftsmann, ich würde gern noch ein Weilchen leben, aber das Wichtigste ist doch der Friede. Der Friede mit mir, mit Gott und mit allen, die an meinem Weg standen und mich begleiteten. Ich finde, eine gute Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und dazu passt auch eine weitere Geschichte. In der Schweiz gab es im 20. Jahrhundert zwei weltbekannte Theologen. Der eine war Karl Barth in Basel und der andere Emil Brunner in Zürich. Und Karl Barth war immer irgendwie die Nummer eins. Und das gab wohl auch bei Emil Brunner immer so manchmal vielleicht auch Neid. Eigentlich hätten diese beiden Freunde sein können, denn in ihrer Theologie lagen sie gar nicht so weit entfernt, aber in einigen Punkten doch. Und das wurde unter anderem deutlich, als Emil Brunner wieder einmal ein Buch herausbrachte. Und noch druckfrisch bekam es Karl Barth auf seinen Schreibtisch. Und sofort setzte er sich hin und schrieb nun ebenfalls ein Buch dagegen. Den Titel, der war vielsagend, Nein, Antwort auf Emil Brunner. Und Sie können sich vorstellen, das hat der Entfremdung natürlich noch zugetragen. Als später Karl Barth erfuhr, dass Emil Brunner in Zürich im Sterben lag, bat er ganz eilig einen Freund, ihn zu besuchen. Barth war selber schon so gebrechlich, dass er das nicht mehr konnte. Und dieser Freund sollte Emil Brunner Folgendes ausrichten. Das mit dem Nein, das gehöre doch längst der Vergangenheit an. Und wir alle lebten doch nur von dem einen großen Ja Gottes zu uns. Ich finde das schön. Das Nein gehört der Vergangenheit an. Wir leben doch alle von dem großen Ja Gottes, das er zu uns spricht. Amen. Dritte Predigt. Man kann sich auch falsch vorbereiten, indem man nämlich so ganz falsche Vorstellungen von der Ewigkeit hat. Da gibt es Lieder, ich hätte jetzt eins, aber das würde zu lang dauern, sogar noch im Vorgängergesangbuch zu dem, was wir jetzt hier haben, da wird ein ganz furchtbares Bild von der Ewigkeit aufgezeichnet, das noch eher so den Vorstellungen Luthers entspricht, nämlich hauptsächlich von einem unbarmherzigen Gott als Richter. Und es soll ja Menschen geben, die nur aus Angst glauben, dass ihnen nach dem Tod Gott als strafender Richter gegenübertritt. Und ich habe in letzter Zeit als Schöffe einige Angeklagte gesehen. Die waren ziemlich kleinlaut, wobei einige so groß waren wie ich. Und die haben sich sichtlich unwohl in ihrer Haut gefühlt, auch in Anbetracht der zu drohenden Strafe. Dazu zwei Bemerkungen. Liebe und Angst passen nicht zusammen. Ich kann kein liebesvolles Verhältnis und Vertrauen zu jemand haben, vor dem ich Angst habe. Und zweitens, Jesus hat in seinen vielen Worten und Predigten nie mit der Hölle gedroht. Doch einmal, er hat denen mit der Hölle gedroht, die anderen mit der Hölle drohen. Eine gute Vorbereitung auf die Ewigkeit ist sicher, ein gutes Bild von Gott und der Ewigkeit zu haben. Lassen Sie uns gern mal darüber reden. Amen. Vierte Predigt. Man kann sich auch zu sehr auf die Ewigkeit vorbereiten. Es ist die Geschichte von Frau Rupjeta, ein bisschen schwierig. Eine kleine, zierliche Person aus Ostpreußen, zäh und drahtig und oft mit dem Fahrrad unterwegs. Und das in Wuppertal, ich kenne das, schwierig. Und Frau Rupjeta war sehr wiedergeboren und hatte den Heiland sehr, sehr lieb. In ihrer Wohnung gab es einen kleinen Missionskreis und dort wurde fleißig für Uganda gesammelt, für ein bestimmtes Projekt. Alle 2-3 Jahre ist sie auch mal dahin geflogen nach Uganda und hat sich da umgeschaut, obwohl sie kein Wort Englisch kannte. Also sie hat sich aber zumindest 2-mal Malaria zugezogen. Eines Tages bekam der Pastor ihrer Gemeinde einen Anruf von einem Arzt im Stadtkrankenhaus. Es ging um Frau Rupjeta und sie sei wohl sein Gemeindeglied. Sie hatte nämlich den Namen des Pfarrers erwähnt. Ja, das stimmt, sagte dieser. Es ging um eine lebenswichtige Operation. So viel könnte der Arzt sagen. Aber das lehnte sie aus religiösen Gründen ab. Und ob er als Seelsorger, so zumindest dachte der Arzt, nicht einmal mit ihr sprechen könnte, und das tat er dann auch. Und als er dann ihr Zimmer betrat, sagte sie auch zugleich, ich kann jetzt leider nicht diesen ostpreußischen Dialekt machen, den müssen Sie sich vorstellen, ich bin bereit abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Wenn er mich ruft, dann folge ich. Operieren lasse ich mich nicht. Darauf der Pfarrer. Liebe Frau Rupjeta, das mag sein, dass Sie dazu bereit sind. Aber was machen Sie, wenn Sie vor Ihrem Heiland stehen und der Ihnen sagt, aber ich bin noch nicht bereit und gerufen habe ich dich auch nicht. Was machen Sie dann? Darauf Sie, aber ich habe den Glauben, dass mein Heiland mich kann erretten, wenn er mir das möchte. Dazu brauche ich keine Ärzte nicht. Der Pfarrer jetzt schon etwas energischer, das könnte Ihnen so passen. Was machen Sie eigentlich, wenn dann der Herr Jesus Ihnen sagt, und das nennst du auch noch Gottvertrauen? Und der Pfarrer sagte, ja, das finde ich auch. Das ist doch eher Hochmut, liebe Frau Rupjeta. Sie sagen, für mich muss der liebe Gott schon eine Extrawurst braten. Für mich muss er schon mindestens ein kleines oder großes Wunder geben. Mit den Ärzten gebe ich mich nicht zufrieden. Da muss der Chef schon selber ran. Das werde ich Ihnen wohl wert sein. Deshalb verzichte ich auf ärztliche Hilfe. Und ob dann der Herr Jesus wirklich damit einverstanden ist, wenn sie diese ärztliche Hilfe einfach so ablehnen? Wenn das so wäre, würde der Herr Jesus ihnen das vermutlich auch so sagen. Stellen Sie sich so Ihr erstes Rendezvous mit Ihrem Heiland vor, könnte schwierig werden. Und vielleicht fügt Jesus auch noch hinzu, du hättest ruhig noch ein paar Jahre für Uganda sammeln können. Am nächsten Tag wurde sie operiert. Und wenn der Pastor sie ab und zu mal besuchte, zum Beispiel am Geburtstag, sagte sie immer zu den Gästen, das ist unser lieber Herr Pastor, der hat mir damals das Leben gerettet. Was lernen wir daraus? Man kann sich auch zu sehr auf die Ewigkeit vorbereiten. Amen. Fünftens. Was wissen wir eigentlich über die Ewigkeit? Vieles, und ich bin der Meinung gleichzeitig auch wenig. Zumindest nichts Konkretes, was man mit seinen Sinnen oder Verstand begreifen oder erfassen könnte. Das, was wir über die Ewigkeit wissen, sind schon symbolische Bilder, Geschichten und Verheißungen, auch ganz konkret. Da entsteht schon eine gewisse Vorstellung. Aber ob dies dann so zutrifft, wie ich diese Bilder und Bibelstellen interpretiere, weiß ich nicht. Aber wie kann ich mich dann darauf vorbereiten? Vorbereiten kann ich mich doch nur auf eins: einem liebenden Gott als Liebender zu begegnen und in die Arme zu laufen. Und wenn das die Wahrheit ist, was ich hoffe und woran ich glaube, darauf kann ich mich vorbereiten, weil ich mich darauf verlassen kann. Von der Ewigkeit verstehe ich nichts. Aber einen liebenden Gott in die Arme zu laufen, das kann ich mir vorstellen. Und dann in seinen Armen kann ich auch sagen, Gott, hier kommt einer, der dich liebt. Allerdings habe ich auch einen großen Sack voll Zweifel dabei. Und neben meiner Liebe bringe ich auch noch was mit, eine ganze Menge Sünden, Versäumnisse und Fehler, die ich aber nicht alle gleichmäßig bereue. Danke, dass du mich vor manchen Fehlern und Sünden nicht bewahrt hast. Sie waren für mich wichtige Lehrmeister. Und Gott wird vielleicht zu mir sagen, und das wünsche ich mir, ja, ich weiß, aber Thomas, es ist gut, dass du jetzt hier bist. Es ist gut, dass du jetzt da bist. Und ich erzähle das manchmal in der Klinikseelsorge. Ich bin Klinikseelsorge in der HSK. Und ich sage das manchmal, dass ich sage, ich erzähle Ihnen von Gott deshalb, weil ich Sie gerne im Himmel wiedersehen würde. Amen. Sechstens, das sind jetzt nur noch ein paar Worte, denn ich finde, das ist langsam jetzt genug Vorbereitung und Vorstellung auf die Ewigkeit. Ein kurzer Satz, könnte von Luther stammen, weiß ich aber nicht. Und jetzt hurtig an die Arbeit und ins Vergnügen. An die Arbeit versteht sich von selbst, das ist unser Broterwerb, gemeint ist unsere Verantwortung, für unsere Familie oder mehr oder weniger erfreuliche Pflicht, die für viele morgen früh wieder beginnt. Und ins Vergnügen? Unser Leben sei ein Fest, das hat Jesus so gelebt. Und er sagte einmal, wir können die Hochzeitsgäste fasten, wenn doch der Bräutigam mitten unter ihnen ist. Und schon schließt sich der Kreis wieder zum Gänseblümchen. Denn das wünsche ich mir auch für die Paul-Gerhardt-Gemeinde hier, dass gefeiert wird, dass man Spaß hat. Nicht in den großen organisierten Festen, da spüre ich oft nicht viel Freude, ist so ganz persönlich meine Meinung, eher die Belastung mancher Mitarbeiter. Nein, ich meine die Freude in ganz kleinen zwischenmenschlichen Begegnungen. Vielleicht fangen wir gleich heute nach dem Gottesdienst damit an oder in der kommenden Woche. Haben Sie eine Idee? Dann los. Amen.